Herzlich willkommen zum MTMT Podcast, der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts Andreas Klingseisen und Christopher Herrmann.
Was bringt dir dein 200 Kilo Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und es dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht?
Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche.
Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest?
Du musst einfach ein Menschenmensch sein.
Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse.
Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber.
Verletzungsprophylaxe?
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich macht es was damit auch.
Wolltest du das als Thema heute besprechen?
Woher weißt du das? Hallo und herzlich willkommen zum MTMT Podcast. Wir sprechen heute über Verletzungsprophylaxe oder Prävention.
Moment. Entweder ich muss wirklich jetzt zum Ohrenarzt.
Verletzungsprävention.
Hast du jetzt MT Podcast gesagt?
MTMT Podcast. Heute reden wir über Verletzungsprophylaxe.
Ist es irgendwie aus gegebenem Anlass oder warum?
Ja, ist es. Ja. Ich erkläre dir gleich den Anlass. Du hast nämlich für den Anlass gesorgt. Du warst es nämlich.
Ich?
Niemand anders als du. Und niemand anders ist dafür verantwortlich. Mhm. Also es ist jetzt auch mal an der Zeit, dass du ein bisschen Verantwortung übernimmst für das, was du im Internet so von dir gibst.
Oh mein Gott, sagst du, ich habe
es wird Zeit.
Ja.
Wirklich. Du weißt, mit großer Verantwortung kommt große Kraft. ich habe gestern mal wieder die African Bowl von Löwenanteil gegessen. Die African Bowl ist sehr lecker. Bestellt die African Bowl und probiert sie, falls ihr sie noch nicht probiert habt. Und wenn ihr das tut, dann benutzt den Code MTMT für 10% auf alles von Löwenanteil. Shoutout an Löwenanteil, danke für den Support. Hast du ein neues Hemd? Hast du ein neues Hemd?
Schön, dass es dir auffällt.
Ja klar, fällt mir das auf.
Ist eigentlich nicht neu, ist alt. Aber du kennst es halt noch nicht.
Habe ich noch nie gesehen an dir.
Und? Steht's mir?
Ja, siehst schon cute aus in dem Hemd.
Da freue ich mich.
Ist schon süß.
Hey, ich bin so schlecht vorbereitet, hab gar nichts dabei.
Ich hab Wasser. Hier gibt's Wasser. Kannst trinken. Warte, ich mach noch. Ich schraub noch den Deckel für dich ab. Also.
Oh Mann. Weil ich das nicht selber kann, meinst du wie?
Ich muss mich ja kümmern um dich. Also es hat hier drin endlich keine 30 Grad mehr. Ach, wunderbar.
Mir ist ein bisschen kalt.
Angenehm kühl. Ja, mir auch. Und ich lieb's wirklich. Meine Füße sind ein bisschen kalt. Geil. Macht auch gar keinen Sinn, dass es auf einmal halb so viel Temperatur hat wie letzte Woche. Aber
20 Grad weniger halt, oder? Gefühlt.
Ja. Aber gut. Was war das? I'll take it. Mein Hund.
Es war schon ein Bellen oder so. Oder? Mhm. Warst du das mit dem Fuß?
Mein Fuß hat gebellt.
Irgendwas ist komisch in meinem Kopf heute.
Ja, der Hund ist da, der ist hinterm Greenscreen versteckt.
Aha.
Wenn du nicht nett bist, dann kommt er raus und beißt dir in die Waden. Mhm. Also, als ich letztens die Kommentare unter unseren vergangenen Podcast-Folgen gecheckt habe, hat jemand geschrieben, und das kam nicht nur einmal, dass der Andi in einer der letzten Folgen, also nach Game 5 der NBA Finals, hat er den Achillessehnenriss von Tyrese Halliburton vorhergesagt. So ganz, ganz nebenbei. Und also Leute haben geschrieben, so danke, dass du es gejinxt hast, du Arsch. Das gab's. Andere Leute waren total mindblown davon, dass du das vorhergesagt hast. Und das habe ich so gelesen. Und ich meine, der Andi ist ja das Orakel. Vielleicht wisst ihr das noch nicht, aber das ist einer seiner vielen Spitznamen, ist das Orakel. Und du hast es wirklich einfach straight vorhergesagt, dass er sich in Game 7 die Achillessehne reißt. Und genauso ist es leider, leider gekommen. Und da habe ich irgendwie, dachte ich mir, hey, wir könnten ja mal über Verletzungsprophylaxe ein bisschen sprechen, weil das ist so gerade in den Strength and Conditioning Kreisen ist es ja immer wieder ein Thema. Also irgendein Top-Athlet verletzt sich, wie jetzt eben passiert, viel zu oft passiert leider in den NBA Playoffs dieses Jahr. Und danach kommen dann immer, gibt's die eine Crowd, die sagt dann, ja, das hätte nicht passieren müssen, wenn er so und so trainiert hätte. Und dann gibt's die andere Crowd und die
Functional
sagt,
Patterns zum Beispiel, oder?
Das war genau.
Das war doch unser Talk.
Ja,
oder?
Darüber haben wir auch gesprochen. Ja. Functional Patterns sagt dann so, ja, hätte er so trainiert, wie unsere Vorfahren trainiert haben oder so. Also an Kabelzügen rumgesprungen und gedreht, so, dann wäre das nicht passiert, wegen irgendwas mit Force Vectors und bla bla bla.
Entschuldigung, da müsste man auch mal so lustige Videos machen, finde ich, wo man so, so die Kabellänge von so Seilzügen faked und dann so, weißt du, so,
so, das ist so, ein
so, so, so 500 Meter lange Rotationen macht, so, weißt du, ich meine?
Ja, oder man stellt sie so ein, dass sie viel zu kurz ist und dann springt jemand so in seine Abfolge, bleibt auf einmal hängen und dann zerlegt sie ihn. Aber das wär ein guter Prank. Falls irgendwer Zugriff hat auf den Functional Trainer, den der Naudi benutzt, bitte sagt uns Bescheid, dann können wir dann, einen guten Prank planen. Also das ist die eine Hälfte gefühlt vom Internet und die andere Hälfte vom Internet ist dann immer so, ja, das ist alles Bullshit und es gibt keine Verletzungsprävention und so weiter. Und das ist mal wieder so eine Sache, wo es dann so zwei so Extrempunkte gibt. Und ich finde, es gibt relativ wenig sinnvollen Content zu diesem Thema Verletzungsprävention.
Haben wir das aber auch ein Thema auch schon mal gesprochen drüber? Immer wieder mal, oder nicht?
Mei, bestimmt immer mal wieder angeschnitten, aber nicht so explizit. Und es ist halt auch ein Thema, über das mache ich mir viele Gedanken. Und ich glaube, jeder Trainer macht sich darüber Gedanken.
Das machst du ja auch aus gegebenen Anlass. Vor allem gerade wieder, oder? Du hast ja ein paar Athleten, die du betreust gerade.
Genau, auch deswegen. Aber auch generell, also natürlich, wenn man Athleten betreut, ist es irgendwie vielleicht noch ein bisschen wichtiger. Aber auch, wenn man einfach nur normallos trainiert, dann willst du die ja eigentlich auch so trainieren, dass sie sich halt hoffentlich nicht irgendwie verletzen in ihrem Alltag oder auch wenn sie halt irgendwie ihren Sport machen, wenn sie dann, keine Ahnung, kicken gehen oder whatever. Also es sollte ja eigentlich immer ein Ziel sein.
Das ist schon mal, ich finde, das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Den musst du noch ein bisschen mehr elaborieren, finde ich. Weil dein gedanklicher Ansatz ist also, du gehst mit Athleten wie mit Nicht-Athleten gleich um.
Ja. Was das Big Picture angeht, auf jeden Fall. Was die Grundprinzipien angeht, auf jeden Fall. Ich meine, egal ob du jetzt ein Leistungssportler bist, ein Profiathlet oder ein Average Joe, es sind immer Menschen und die funktionieren irgendwie grundsätzlich gleich und Training am Ende auch. Das, was sich halt stark unterscheidet, sind die Anforderungen, die diese verschiedenen Populationen an ihr System stellen, an ihren Körper stellen, den Output, den sie liefern und eben auch ja, ganz viele Faktoren, die eben sowas wie Verletzungen natürlich beeinflussen.
Mhm. Dann lass uns mal den Punkt später so ein bisschen besprechen. Lass uns mal diese Grundsätzlichkeit erstmal erörtern. Was meinst du damit?
Welche grundsätzlich?
Naja, also genau? So, du hast ja gemeint, so grundsätzlich unabhängig von den spezifischen Anforderungen eines Sportlers oder einer Sportlerin in der jeweiligen Sportart, hast du eine Grundsätzlichkeit vor dir, oder? Also ob du einen Athleten hast oder eine Nicht-Athletin.
Ja, also ich glaube, wenn wir...
Also wie ist dein gedanklicher Prozess, was das Thema Verletzungsprophylaxe anbelangt?
Mhm.
So, wie gehst du da vor, dass wir einfach halt mal mitgehen können in deinem gedanklichen Prozess, was dir da wichtig ist?
Also erstmal sollte man, glaube ich, verstehen, wann passieren Verletzungen? Mhm. So, weil dann kann ich mir Gedanken machen, wie ich die vielleicht verhindern kann.
Ha, also eigentlich so reverse engineered so ein bisschen.
Genau, wie so oft. Mhm. Begin with the end in mind, hat mal jemand ganz oft zu mir gesagt.
Mhm.
Und also eine simple Definition, die ich mir gemerkt habe, die hängen geblieben ist, die Sinn macht, die auch andere sehr kluge Menschen immer wieder verwenden und die ist total einfach, ist: Verletzung passiert, wenn der applizierte Stress größer ist als die Toleranz eines Gewebes. So, dann passiert Verletzung. Und das ist ja eine simple Gleichung. So, Verletzung ist gleich
theoretisch simpel,
applizierter Stress größer gleich Kapazität. Und dann wird schon mal klar, okay, ich kann an dieser Kapazität natürlich arbeiten. Ich kann diese Kapazität nach oben bringen und dementsprechend können gewisse Strukturen mit höheren Kräften umgehen, höhere Kräfte aushalten und dadurch wird ein Mensch resilienter. Egal, ob das jetzt auf einen Muskel bezogen ist oder ein Gelenksystem oder irgendwas anderes, was dazugehört. So, das ist erstmal das Wichtige. Und vielleicht, bevor wir jetzt so tiefer reintauchen, weil diese Grundsätzlichkeit ist ja auch so diese Diskussion, gibt es überhaupt Verletzungsprävention?
Mhm.
So, wo die einen sagen, sowas gibt's nicht. Und das finde ich immer sehr seltsam, wenn Leute diesen Standpunkt haben. Wenn Leute sagen, es gibt keine Verletzungsprävention. Das halte ich für absoluten Blödsinn. Und das ist wieder so ein sehr vereinfachtes Denken, was es uns Trainern oder auch Therapeuten dann halt vermeintlich einfach macht. So, ach ja, das kann ich eh nicht verhindern. Mei, ich mache einfach weiter mein Ding, so ungefähr. Aber natürlich lassen sich Verletzungen verhindern. Das Problem ist nur, dass wenn du eine Verletzung verhindert hast, dann wirst du es nicht merken. Das ist ein bisschen das Problem. Und Verletzungen lassen sich natürlich generell nicht komplett verhindern. Das ist ja logisch. Also gerade wenn man halt Sport macht. So, Verletzungen passieren, die lassen sich nicht verhindern. Aber die Chance, dass du dich verletzt, die können wir reduzieren durch gutes Training. Und jeder, der da eine andere Meinung hat, da würde ich gerne eine sinnvolle Argumentation hören. Weil, also es ist ja total unlogisch, so zu argumentieren. Mhm. Warum sollten wir dann überhaupt trainieren, so ungefähr? Weil ein großer Teil von Athletiktraining ist ja, Athleten resilienter zu machen. Und das bedeutet ja, dass sich dieser Athlet hoffentlich seltener verletzt. Athlet oder halt, keine Ahnung,
Mensch.
Irgendwer, Mensch. So. Das ist mir erstmal wichtig, das irgendwie vorwegzuschicken. Weil Prävention bedeutet ja nicht, etwas zu 100% zu verhindern, sondern die Chance zu verringern, dass etwas passiert. Das ist ja eigentlich die Bedeutung von Prävention, Prophylaxe. Und wenn man das so definiert, dann muss man, glaube ich, auch nicht eben entweder im Functional Patterns Lager sein und man so nach dem Motto, man kann jede Verletzung verhindern, wenn man nur richtig trainiert. Oder auf der anderen Seite, dass wir da sowieso keinen Einfluss drauf haben. Mhm. Verletzungen und wie sie entstehen, sind natürlich sehr, sehr komplex. Das ist klar.
Darauf wärst du sicherlich noch eingegangen, aber dieser Aspekt, das ist, glaube ich, natürlich schon auch sehr, sehr wichtig, die Art des Verletzungsvorgangs, des Hergangs irgendwie zu unterscheiden zwischen traumatisch und, ich sag mal, degenerativ oder
weißt du, was ich meine? Ja, das sind ja auch wieder zwei ganz unterschiedliche Dinge.
Ja.
Aber gut, dass du es ansprichst, weil, also ich hatte jetzt eher halt eine traumatische, akute Verletzung im Kopf, so ja. Wie eben zum Beispiel ein Achillessehnenriss, den du vorhergesagt hast. Und es gibt ja auch diese Statistiken, dass zum Beispiel Krafttraining ein extrem sicherer und verletzungsarmer Sport ist. Und das ist richtig, aber diese Statistiken erfassen eben traumatische, akute Verletzungen. Mhm. Und da ist natürlich Krafttraining sehr gut, quasi, dass die nicht passieren, weil es in einem sehr, sehr kontrollierten Umfeld alles abläuft. Das heißt, die Chance, dass eine akute Verletzung passiert, ist gering. Aber ich glaube, dass man nicht vergessen darf, dass Krafttraining dann auch das Potenzial hat, eben chronische degenerative Dinge hervorzurufen, die quasi eher halt sich so schleichend entwickeln und wo man dann halt so Probleme entwickelt, die also irgendwelche Schmerzproblematiken durch akkumulierten Stress. Und das ist was anderes als eine Verletzung. Und deswegen taucht das dann auch in diesem Argument nicht wirklich auf, von wegen Krafttraining ist ja so sicher, weil da verletzt man sich selten. So ja, ich habe mich in meiner Krafttrainingskarriere einmal, glaube ich, wirklich verletzt im Training. Und das ist jetzt gar nicht so lange her. Das war dann beim Bankdrücken vor ein paar Wochen. Ich glaube, das war tatsächlich das einzige Mal, dass ich mich wirklich verletzt habe im Krafttraining. Hast du dich im Krafttraining verletzt?
Da müsste man auch mal unterscheiden oder halt erstmal definieren, was bedeutet Verletzung, oder? So.
Ja, eben sowas Akutes, Traumatisches.
Naja, was ist denn?
Irgendwas reißt, irgendwas.
Was sind Hexen?
Irgendwas snappt.
Hexenschüsse und so weiter.
Ja, das habe ich da jetzt zum Beispiel nicht mit reingezählt, aber meinen Hexenschuss habe ich halt auch nicht beim schweren Kreuzheben mir geholt, sondern beim Coachen, als ich im Gym einen 20-Kilo-Sandsack aufgehoben habe, da habe ich mir einen Hexenschuss geholt. Ja. Aber ja, ein Hexenschuss ist natürlich eigentlich ein super Beispiel für was Akutes, was halt so passiert. Mhm.
Ja, im Gym. Ja, doch. Ich habe mir, es ist aber auch nicht rein Gym gewesen. Nach dem Laufen im Gym, nach absurden, also Thilo ist schuld eigentlich.
Immer.
Ich glaube, wir haben 4 oder 5 Sätze schwere Kniebeugen gemacht und dann haben wir angefangen und haben noch ADLs gemacht, auch schwer. Und glaube ich im zweiten Satz oder so, bei der ersten Rap exzentrisch, hat es halt gemacht.
Was passiert?
Ja, ich habe einen Muskelbündelriss im Semitendinosus gehabt.
Unangenehm.
Das war sehr unangenehm. Ja. Okay.
Ja. Ich meine, alleine das ist, ist so ein Thema, dass natürlich die dein Training kann dazu führen, dass du dich überlastest und das führt dann wahrscheinlich eher zu so eben akkumulierten Sachen, dass du halt irgendwie hier ein bisschen Schmerz entwickelst und so, ohne dass was kaputt gegangen ist. Das geht dann auch in diese Richtung. Ja, man kann Schmerzen haben, ohne dass es zum Beispiel was gibt, was man mit einem bildgebenden Verfahren irgendwie sehen kann, ohne dass irgendeine Struktur wirklich, ich sag mal, mechanisch beschädigt ist, kannst du trotzdem Schmerzen haben. Und da hat natürlich das Gym das Potenzial. Ich musste da, als ich gestern kurz über das Thema nachgedacht habe, dran denken. Wir versuchen ja immer, den Progressive Overload herzustellen, zu erreichen durch unser Training. Das heißt, wir versuchen literarisch durch Training uns zu overloaden. Und in diesem Prozess kann es natürlich auch passieren, dass es zu einem Overload kommt.
Von was?
Gewissen Strukturen oder Arealen. Das ist ja irgendwie logisch. Mhm. Da brauchst du halt ein gutes Belastungsmanagement, eine gute Trainingsplanung, diese ganzen Sachen, damit das halt nicht passiert und damit wir halt einen positiven Overload erreichen und keinen negativen Overload, der eben für irgendwelche Probleme sorgt.
Okay, jetzt haben wir wieder viel gelabert. Was ist denn jetzt Verletzungsprophylaxe?
Die Kapazitäten von einem Menschen so zu trainieren, so zu verbessern, dass der Mensch eben resilienter wird und quasi seine Schwelle, die es ja irgendwo gibt, seine Schwelle so weit nach oben setzt, dass er einfach mit mehr Stressoren umgehen kann, mehr Stressoren, höhere Stressoren handeln kann, egal ob das in seinem Leben ist oder eben in seinem Sport auf dem Spielfeld. So, das ist am Ende, glaube ich, runtergebrochen, Verletzungsprophylaxe. Und was da alles dazugehört zu diesen Kapazitäten nach oben bringen, da wird es dann halt komplex und da sollten wir, glaube ich, ein bisschen reingehen.
Das ist aber auch spannend natürlich, gell? Also, weil die Definition, die du uns gerade ja gegeben hast, die bezieht sich ja jetzt erstmal auf Morphologisches.
Also für mich nicht.
Gott sei Dank.
So.
Gott sei Dank für dich nicht. Aber vordergründig, wenn du diese Definition ausgibst, ohne es quasi weiter zu erläutern, dann würden Leute das nur auf Morphologisches beziehen.
Da kann man, glaube ich, auch ganz schnell hinkommen, wenn man sich zum Beispiel an die Definition hält, die ich vorhin hier zum Besten gegeben habe. Weil eben Kapazität oder Belastungstoleranz eines Gewebes, so wenn die überschritten ist, dann passiert Verletzung. Dann kann man natürlich denken, okay, da geht es einfach nur um Morphologisches. Das heißt, man denkt dann in, okay, ich muss einfach den Muskel stärker machen. Ich muss die Sehne einfach stärker machen und so weiter. Und das stimmt ja auch. Aber was da alles dazugehört und dass das halt mehr beinhaltet als eben nur das rein Strukturelle, das Fleischliche, das sollte einem, glaube ich, klar sein. Und wenn man das so in sein Denken integriert, dann kann man auch sinnvoller über Verletzungsprävention nachdenken und auch tatsächlich in der echten Welt bessere Interventionen finden. Das ist halt, ja, dass man halt wirklich Verletzungen vorbeugt durch sein Training, so gut man kann.
Das heißt, welche Facette, welchen Gedanken hast du neben dem Fleischlichen, neben dem Morphologischen noch im Kopf?
Also man könnte da zum Beispiel unterteilen in Kinetik und Kinematik. Kinetik quasi, wie wirken Kräfte auf unser System intern in unserem Körper drinnen. Das ist quasi einfach nur dieser Kraftaspekt. Und Kinematik ist, wenn man diese Kräfte erstmal ausklammert, wie bewegt sich unser System, wie bewegen sich unsere Gelenke. Und diese beiden Sachen, die beeinflussen sich halt ständig gegenseitig, weil die Art und Weise, wie ich mich bewege, beeinflusst, wie intern Kräfte fließen, verteilt werden, wirken und so weiter. Und das, diese beiden muss man, glaube ich, zusammenbringen. Das ist wichtig. Weil das eine halt das andere beeinflusst.
Ah, ist so schön.
Also es wirken immer externe Kräfte auf uns Egal, ob wir jetzt halt im Gym irgendeine Kniebeuge machen oder so, dann wirkt eine externe Kraft. Ja, ich habe 100 Kilo auf der Hantel, die wirkt auf mein System. Oder ich bin auf dem Spielfeld und ich mache einen Richtungswechsel und dann wirken auch hohe Kräfte von extern auf mein System. Und diese, um mit diesen externen Kräften umgehen zu können, muss ich intern dem eine Kraft entgegenstellen. So.
Das heißt also runtergebrochen, das Wie ist also auch wichtig.
Genau, wie wir uns bewegen im spezifischen Kontext, also dann im quasi sportspezifischen Kontext und natürlich auch, wie wir uns im Training bewegen. Mhm. Und generell auch, also was für globale Bewegungsstrategien wir halt so haben als Menschen, weil jeder halt immer so seine eigenen Strategien hat, seine eigenen Kompensationen hat und so weiter und so weiter. Und da fließen natürlich dann Dinge ein, wie viel Bewegungsoptionen hast du. Bewegungsvariabilität ist da auch mal wieder. Also wir haben ja gerade so einen Run, wo wir in jeder Folge über Variabilität reden. Und natürlich müssen wir heute auch wieder über Variabilität reden, weil Bewegungsvariabilität existiert ja auch, also dieser ultra smarte Mechanismus von unserem Bewegungssystem existiert ja auch, damit wir Kräfte gut durch unser System verteilen können, über unser System verteilen können. Das heißt, das ist ein direkter verletzungsprophylaktischer Mechanismus, ist Bewegungsvariabilität. Hm.
Das heißt, jetzt im spezifischen Bezug auf jetzt beim Basketball, je höher meine Bewegungsvariabilität, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in Situation X nicht nur einen Lösungsweg habe, sondern vielleicht 15 Lösungswege.
Ja, genau. Und viele Lösungswege haben, bedeutet halt auch, ich habe viele Möglichkeiten der Lastverteilung, Umverteilung und so weiter. Und wenn mein System, mein Nervensystem die zur Verfügung hat, dann ist gut, weil dann haben wir mehr Möglichkeiten, eben mit Stress und mit Kräften umzugehen.
Das heißt ja dann als Ableitung davon, dass Verletzungsprophylaxe mitunter auch auf eine gewisse Art und Weise gleichzusetzen ist wie mit der anzustrebenden Erhöhung von Bewegungsvariabilität.
Ist auf jeden Fall ein wichtiger Teil, ja. Also das ist dann quasi eher.
Aber ist es nicht das Meta dahinter? Du hast ja auch gerade davon gesprochen. So.
Ja, die Frage ist halt nur so, also will man da jetzt eine Hierarchie quasi herstellen?
Na, man muss ja keine Hierarchie herstellen, aber letztendlich, dass man diesen Prozess oder halt das Grundprinzip der Bewegungsvariabilität auch im Kontext der Verletzungsprophylaxe versteht.
Ja, also ich finde es natürlich sau wichtig. Das ist vielleicht ein bisschen mehr die kinematische Richtung oder dieses Ende vom Spektrum.
Ja, aber sorry, aber nicht vielleicht nur, sondern das ist einfach das verdammt Wichtige, weil das ja viel zu wenig in Account gezogen wird.
Ja, absolut. Also wenn es um Bewegungsvariabilität geht, man könnte auch sagen, dein Gewebe an sich braucht zum Beispiel Variabilität und Variabilität bedeutet dann vielleicht, dass das Gewebe ein großes Spektrum hat an Möglichkeit zum Beispiel sich exzentrisch zu orientieren, sich konzentrisch zu orientieren, jetzt auf Muskeln bezogen und auch eine große Range hat in wie viel Kraft kann dieses Gewebe erzeugen, weil das natürlich dann auch wieder wichtig ist, das wäre dann eher der kinetische Part in der Gleichung. Aber das meine ich so, die beeinflussen sich halt auch immer gegenseitig und die Frage ist, auf was beziehst du Variabilität? Gut, wir haben jetzt erstmal nur von Bewegungsvariabilität gesprochen, das heißt Lösungswege.
Von dem Wie.
Für, genau, wie bewegen wir uns, wie gehen wir um mit den Kräften, die auf uns wirken. Und das kann man natürlich super durch Training beeinflussen. Also man kann seine Bewegungsvariabilität fördern, man kann die Variabilität von Gewebe nach oben bringen, Bezug auf Range of Motion, Bewegungsoptionen, aber eben auch in Bezug auf, okay, wie viel Kraft kann es einfach entwickeln, dieses Gewebe und so. Und eben, das ist nach wie vor sau wichtig, so dieses, okay, wir müssen Leute einfach nur stärker machen und dann werden sie resilienter. So, das ist ja so, das ist ja auch, da gibt's genug Research, der das belegt. Also ein Beispiel, was mir da jetzt gerade einfällt, ist so die, der Research, dass Frauen, also Athletinnen, zum Beispiel öfter Kreuzbandrisse haben als Männer und wo dann eben viel geforscht wurde, okay, warum ist das so? Und so der Konsens ist, glaube ich, im Moment, dass so der Haupt, also auch da gibt es mehrere Faktoren natürlich, die drauf einspielen, aber der Hauptfaktor ist, dass Männer einfach stärker sind und zwar nicht, weil sie Männer sind, sondern weil sie mehr trainieren. weil das einfach mehr in der Kultur von Athleten verankert ist, dass sie halt im Kraftraum sind und stärker werden durch Training und das halt noch nicht bei Frauen so integriert ist. Also so einfach Athletiktraining und Kraftraum und so weiter. Und das ist so eben der Konsens, dass das der Hauptgrund dafür ist, dass sich Frauen öfter das Kreuzband reißen als Männer. Was auch irgendwie logisch ist, so ein bisschen.
Erstmal ja.
Aber auch eben wichtig, dass man das irgendwie auf dem Schirm hat. Dass einfach nur der Fakt, dass die eine Population mehr trainiert und dadurch resilienter ist, mehr Krafttraining macht, auch dafür sorgt, dass halt Verletzungsraten davon beeinflusst werden. Und da sind wir dann wieder bei dem Thema. Also gibt es obviously Verletzungsprävention. Das ist ein Beweis dafür, wenn du so willst.
Wie ist es denn jetzt so, jetzt weiß ich ja, dass du gerade aktuell einen jungen, sehr ambitionierten Basketballspieler betreust. Wie gehst du denn mit dem vor, unter dem Aspekt der Verletzungsprophylaxe?
Also was da für mich eine Rolle, weil besagter junge Athlet hat halt auch akute Probleme gerade, also zwei spezifische. Und das bringt mich wieder zurück zum Orakel. Warum hast du vorhergesagt, dass sich Tyrese Halliburton die Achillessehne reißt in Game 7? Was hat dich dazu bewogen, diese Aussage zu treffen?
Ob ich das wirklich gemacht habe?
Hast du. Du hast es genau so gesagt. Du hast mich so gefragt. Ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube, du warst so. Und reißt sich der Tyrese jetzt die Achillessehne in Game 7 so ungefähr? So, irgendwas wird dich ja zu dieser Aussage bewogen haben. Was war das? Oder ist dein Gedächtnis so gelöscht, dass du... Also, ich glaube es zu wissen, warum du es gesagt hast.
Du, ja, dann sag doch mal, warum ich das gesagt habe.
Ne, du hast es nach Game 5 gesagt,
ja,
wo er sich an der Wade verletzt hat.
Genau. Ja.
Also?
Naja, also...
Und zwar hat er sich verletzt in einer Situation, die der Mechanismus für Achillessehnenrupturen im Basketball ist.
Ja, genau. Also so, wie man es ja so oft sieht, also auch im Fußball, by the way. Es ist ja eigentlich total vergleichbar.
Aber im Fußball reißen sich nicht so oft die Achillessehne,
David,
oder?
Beckham hat sich genau wirklich 100% in der gleichen Situation die Achillessehne gerissen. Genau im gleichen Hergang. Kobe, Kevin Durant, alles das Gleiche. Also wirklich 100% die gleiche Situation. Naja, ich meine, ich fand, dass Tatum, dass man das im fünften Spiel einfach ganz deutlich gesehen hat. So. Und da komme ich dann wieder auf meinen, das dürfen wir jetzt eigentlich nicht eröffnen, weil das ist eine krasse Diskussion oder ein krasses Gespräch. Das Wie und die ableitbare Bewegungsvariabilität im Lösen einer Aufgabe ist da einfach so wichtig. Und ob man quasi das Wie beeinflussen könnte, weil das Wie würde bedeuten, dass der Halliburton sich in seiner ganzen Art und Weise Basketball zu spielen verändern müsste oder quasi noch ein Delta an Bewegungsvariabilität dazu bekommen müsste, um besagte Bewegungsaufgabe zu lösen.
Elaborate.
Ja, wenn man sich das angeschaut hat, dann in Spiel 5 ist es die gleiche Situation gewesen wie dann in Spiel 7, als sie gerissen ist, die Sehne.
Ja. In Spiel 5 hat er sich einen Calf Strain geholt, also eine Wadenzerrung, denke ich mal, heißt es übersetzt. Ja. Und in Game 7 hat es dann geknallt.
Genau.
Und nachdem er übrigens Spiel 6 auch gespielt hat.
Genau.
Mit dieser Verletzung, die, by the way, und also eben ist, du bist das Orakel und so weiter, aber es war jetzt gar nicht so eine krasse Meisterleistung eigentlich.
Nein, war es auch nicht. Weil, also ich fand es auch nicht so meisterlich.
Normalerweise würde man bei so einer Verletzung, also diesem Calf Strain, mehrere Wochen Pause machen. Natürlich macht er keine Pause, weil er ist in den NBA Finals. Er weiß nicht, ob er jemals wieder die Chance bekommt, einen Titel zu holen in seiner gesamten Karriere. So, natürlich spielt er trotzdem. Und ihm ist auch klar, dass er damit ein großes Risiko eingeht.
Genau.
Ja.
Also was ich nur meine ist, die Art und Weise, wie er eben sich in diesen Situationen bewegt, das ist die große Frage der Verletzungsprophylaxe oder Prävention. Könnte ein erweitertes Wie Also halt mehrere neue Lösungswege für diese spezifische Situation dazu führen, dass das Gewebe punktuell nicht derartig an Kapazitätsüberlastung bekäme, damit die Sehne morphologisch gar nicht diesen Stress empfängt.
Das wäre jetzt für mich, also so langfristig gedacht, auf jeden, kann es auf jeden Fall, hat es einen Einfluss, also es hat safe einen Einfluss. Die Frage ist ja nur so, okay, es sind immer mehrere Faktoren, die zusammenwirken, wie wichtig ist welcher Faktor? Mhm. Und in diesem Fall kurzfristig sind, denke ich, andere Faktoren die ausschlaggebenden, warum er sich verletzt hat. Und worauf ich auch so ein bisschen hinaus wollte, ist der Grund.
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber
weil das, wie du dich bewegst, wird ja wiederum beeinflusst von anderen Faktoren.
Absolut.
So, zum Beispiel Ermüdung.
Zum Beispiel Ermüdung, ganz genau.
Als riesiger Faktor, der extrem wichtig ist. Der beeinflusst natürlich die Art und Weise, wie wir uns bewegen, beziehungsweise auch andersrum, wie wir uns bewegen, beeinflusst auch, was wie ermüdet ist, wenn wir es belasten und so. Also auch da gibt es ein Wechselspiel.
Ja. Also was ich nur meine ist, also Ermüdung ist natürlich so, is a bitch. Und Ermüdung ist die größte Störvariable, die in diese gleichen noch mit reinfließt. So. Und
die alles beeinflusst. Und
die alles beeinflusst. Also wie willst du die letztendlich jemals in Check bekommen? Kannst du gar nicht.
Naja, also du kannst...
Du kannst das Delta an Ermüdung kannst du verringern vielleicht.
Das so. Ist halt Belastungsmanagement.
Ganz genau, aber du wirst
so kannst es beeinflussen.
Du wirst es niemals wegbekommen. Ich meine, das sind da einfach... Nee,
Ermüdung kriegst du nicht weg.
Das sind halt einfach hochbezahlte Athleten, die einfach halt dafür da sind, auch ihre Knochen zu opfern am Ende des Tages. Ist halt einfach so.
Und die in der Saison halt, keine Ahnung, also wenn du in die Finals kommst, 100 Spiele machen.
Ja. Also was ich nur meine ist so, also ich gebe dir vollkommen recht. Und das ist ja so die grundsätzliche Frage, die ich mir in allen derartigen Kontexten stelle. Also wie viel Möglichkeit gibt es überhaupt, das Delta an Bewegungsvariabilität in diesen spezifischen Situationen zu erweitern?
Ja, gerade in der Situation, keine Ahnung, vielleicht schwierig, I don't know, weiß niemand, so wirklich.
Weiß keiner, ich sage aber, das Delta ist extremst gering.
Das Delta, was man damit beeinflussen kann, wie sich jemand bewegt.
Das Delta, dass du überhaupt die Möglichkeit hast, genau in diesen spezifischen, krassen Situationen, wo einfach auch die Ermüdung so hoch ist und so weiter, dass du dann, und dann sind wir ja auch wieder, dann sind wir beim Wie und dann sind wir auch beim Nervensystem und dann sind wir einfach bei Mustern, auf die du zurückgreifst, die du halt einfach halt vermeintlich schnell und effizient irgendwie greifbar hast. Verstehst du, was ich meine? Also selbst wenn jetzt ein Halliburton...
Also Aktivierungsmuster.
Aktivierungsmuster.
Zum Beispiel, die dein System schnell aktiviert.
Also... Wie
nutzt.
Wie sein Körperschwerpunkt im Raum gemanagt wird in dieser spezifischen Situation, wo er in Spiel 5 sich verletzt hat schon und in Spiel 7 dann quasi sich die Sehne gerissen hat. Wenn man sich den Körperschwerpunkt im Raum anschaut, 100% die gleiche Situation. Also wirklich. Also wie steht sein Oberkörper zum Unterkörper? Wie weit greift das verletzte Bein im Raum nach hinten und so weiter? Also die ganzen Angles und so sind 100% gleich.
Das denke ich mir halt auch, weil dieser False Step, bei dem das halt passiert, das ist halt die Bewegungsstrategie. Die wird so
genau jemand
immer nutzen, um
immer.
Eben jetzt zum Beispiel den Korb zu attackieren,
ja.
schnell irgendwie ja. an seinem Gegenspieler vorbeizugehen. Das heißt, global gesehen kann sich die Bewegungsstrategie da gar nicht ändern, weil dieser False Step und dieser Shin Angle Drop, dieses nach vorne fallen vom Körperschwerpunkt und dann horizontal beschleunigen, das ist die beste Lösungsstrategie, um schnell zum Korb zu kommen.
Genau.
So, und wird sie immer bleiben. Das heißt, das lässt sich nicht wirklich verändern. Außer alles andere würde ihn langsamer machen und würde ihm seinen athletischen Vorteil nehmen in so einer Situation. Das heißt, das geht halt nicht weg. Und darauf muss man dann quasi den Menschen vorbereiten. Und ich finde so also das ganze Thema Ermüdung und eben zentrales Nervensystem ist so wichtig. Und das sollte man auch nicht vergessen, weil vorhin hatten wir so das, ja, das ist was rein morphologisches, strukturelles dann irgendwie Verletzungsprävention. Aber ein Muskel...
Ja, wir hatten es ja, wir haben gesagt, dass es das eben nicht ist.
Wir haben gesagt, dass es das nicht ist, aber es wird, glaube ich, oft so wahrgenommen oder kommuniziert.
Ja.
Ein Muskel... Also kann man nicht in Isolation sehen. Ein Muskel stärker machen bedeutet immer, dass du dein Nervensystem trainierst. Also das ist ein, Muskel funktioniert nicht ohne Nervensystem, ohne dass er aktiviert wird, ohne dass das Nervensystem einen Impuls schickt. So, das muss klar sein. Und es ist gerade auf Verletzungen bezogen, auch besonders auf sowas wie eine Sehnenverletzung bezogen, ist es ultra wichtig, das zu verstehen. Weil wenn deine Wade nicht zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Intensität kontrahiert, dann kann deine Wade nicht quasi die Sehne schützen, dann kann dieser Muskel-Sehnen-Komplex als Einheit nicht so funktionieren, wie er funktionieren sollte, um in diesem Moment vom False Step eben die Kraft aufzunehmen und wieder abzugeben.
Ich wollte gerade sagen,
das heißt, der Verletzungsmechanismus ist nicht so ein mechanisches, Kraft fließt durchs Gewebe, Gewebe war nicht stabil genug, also Snap, sondern es ist ein, hey, vielleicht kam die Kontraktion von gewissen motorischen Einheiten in der Wade eine Millisekunde zu spät und deswegen hat bei der ersten Verletzung irgendwie zu viel Kraft auf die Wade gewirkt, Wade verletzt und dann in der zweiten Situation, vielleicht kam die Kontraktion vom gesamten Wadenkomplex eine Millisekunde zu spät. Dadurch kam zu viel Stress auf die Sehne selber, weil der Muskel nicht seinen Job gemacht hat. Und dadurch ist die Sehne gerissen. So funktioniert ja Verletzung am Ende.
Das ist total spannend, dass du es genauso schilderst gerade, weil ich wollte, das Wort Timing ist da so wichtig. Und ich glaube einfach so, dass die Situation war in beiden Spielen die gleiche. Also war wirklich 100% die gleiche Situation.
Und einmal hat es die Wade erwischt und beim zweiten Mal hat es die Sehne erwischt.
Ja, aber warum hat es die Wade erwischt? So, und warum hat es die Sehne erwischt? Weißt du, das sind so viele Faktoren. Da geht es um Timing, aber es geht letztendlich auch, was du vorhin gesagt hast, es geht einfach um, wann ist die Kapazität der Muskulatur, des Stress-Shieldings erschöpft und das vermeintlich stärkere Gewebe, die Sehne, kriegt dann halt zu viel Impact ab und reißt.
Ja, es ist halt so ein gutes Beispiel, genau diese Situation, weil wenn die Wade, der Muskel schon compromised ist, vorbelastet ist, dann kann die halt nicht mehr zu 100% ihren Job machen und dementsprechend, das konnte sie nicht mehr, weil sie halt verletzt war und deswegen ist in zweiter Instanz dann die Sehne gerissen. Und das ist auch, was ist der größte Predictor, der größte Faktor für eine Verletzung, also wenn man das vorhersehen will, vorhersagen will, ist immer vorhergegangene Verletzung. Immer. Das heißt, der Risikofaktor ist das deutsche Wort. Dankeschön. Risikofaktor. Der größte Risikofaktor für eine Verletzung irgendwo ist, hattest du schon mal eine Verletzung da. Größter Risikofaktor für einen Kreuzbandriss ist ein Kreuzbandriss, den du davor hattest, zum Beispiel. Deswegen hast du das ja auch vorhergesagt. So, weil das natürlich ein fetter Risikofaktor ist, wenn du weißt, die Wade ist irgendwie verletzt, er macht trotzdem weiter. Extrem großer Risikofaktor. Und in dem Fall dann halt nicht für die Wade selber, sondern für die Sehne, weil eben, das ist ein Muskel-Sehnen-Komplex, das ist eine Einheit, eine funktionelle, das ist nicht entweder oder.
Auch so spannend wäre gewesen, einfach zu sehen, hätte man quasi Game 7 zwei oder drei Tage später stattfinden lassen können, sage ich es einfach mal, wie dann letztendlich einfach die Kapazität der Muskulatur sich in Anführungsstrichen erholt hätte, regeneriert hätte, um quasi wieder mehr Kapazität zu haben, die Sehne zu schützen. Wenn ich mich zurückerinnere, wie ich meine Achillessehne gerissen habe, ist genau das Gleiche gewesen. Also so, wir haben supramaximale Sprints gemacht und ich habe schon so, also ich gut aufgewärmt, das war nicht die erste Belastung, die wir gemacht haben und so weiter. Und irgendwie habe ich dann so gemerkt, so nach einen zweiten Satz, hey, meine Waden sind so hart. Warum sind die Waden so hart? So, bin zwischendrin so ein bisschen gesprungen und so weiter. Hab mir gedacht, geht schon. Drittes Intervall angesetzt, glaube ich, drei Schritte gemacht, zack, war sie durch.
Wichtige Lektion ist dann dementsprechend für alle Athleten da draußen, dass man solche Signale ernst nehmen sollte, absolut, die einem der Körper schickt.
Absolut, absolut ernst nehmen.
Und eben, Tyrese Halliburton konnte das, also der hätte das natürlich ernst genommen, wenn es mitten in der Saison passiert wäre. Aber natürlich spielt der Mann.
Ja, Game fucking Seven halt so, ja klar. Ich finde das, nochmal das ist jetzt schon sehr, sehr reingesungen, aber dieser Aspekt des Timings und quasi.
Ich bin froh, dass wir da sind, weil das ist sau wichtig.
Das ist einfach ein super, super, super spannender Aspekt von diesem ganzen Prozess der Verletzungsprophylaxe. Und dann auch die Möglichkeit, also gerade jetzt in dem Beispiel, das Wie überhaupt beeinflussen / verbessern zu können.
Und das ist genau die Sache, wenn man dann eben sagt, ja gut, dem seine Waden waren einfach zu schwach oder so ein Blödsinn, dann entsteht vielleicht die Vorstellung, ja gut, da muss ich einfach Waden trainieren und dann irgendwie vielleicht auch Wadenhypertrophie ist gut, aber Kapazität von Gewebe beinhaltet auch dein Nervensystem und wie gut dein Nervensystem dieses Gewebe eben aktivieren kann, mit welchem Timing, in welcher Geschwindigkeit und so weiter, weil da geht's halt einfach um Millisekunden und Kapazität bedeutet auch Bewegungskapazitäten. Das sind Dinge, die kannst du eben nicht spezifisch trainieren, indem du Wadenheben machst, sondern die kannst du spezifisch trainieren, indem du zum Beispiel halt dann Plyos machst und solche Sachen, indem du Positionen findest, die diesen Shin-Angle-Drop und diesen Mechanismus quasi irgendwie beinhalten, damit dein System spezifisch in gewissen Positionen und Bewegungsmustern lernt, wann es Muskeln eben aktivieren muss. Das ist ganz, ganz wichtig, dass Kapazität von Gewebe das beinhaltet, das wie wir uns bewegen, das beinhaltet, wie unser Nervensystem auch antizipatorisch eben unsere Muskeln aktiviert und so weiter. Das ist sau wichtig. Und das ist, ich glaube, da liegt auch so ein bisschen der Hund begraben. Das ist natürlich saukomplex und lässt sich nicht so leicht tracken, verstehen, wie ich mach dich stärker, aka du kannst jetzt mehr Gewicht im Wadenheben bewegen zum Beispiel. Und das ist auch ein wichtiger Punkt davon, aber es ist halt nicht das Einzige, sondern dass du dich halt gut bewegen kannst, global gesprochen, das ist ein sauwichtiger Faktor davon. Übrigens so dieses, bei dem Punkt Timing fällt mir ein, ich habe mal, ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe, aber wenn sich zum Beispiel ein Fußballer das Kreuzband reißt, dann, man sieht es ja, wenn man dann das Slow-Mo sieht, dann sieht man so diesen Verletzungsmechanismus von eben zu viel Rotation im Knie. Und dann ist irgendwann der Punkt erreicht, wo das Knie zu viel rotiert und dann kann das Kreuzband das nicht mehr halten und dann reißt das Kreuzband. Und das ist eigentlich immer so stellt man sich das vor, wie ein Kreuzbandriss passiert. Aber ich habe mal jemanden gehört, der hat gesagt, so dieser Mechanismus passiert, nachdem das Kreuzband schon gerissen ist. Also nicht diese Rotation passiert, dann reißt das Kreuzband, sondern das Kreuzband reißt und deswegen passiert zu viel Rotation. Weil da eben auch Muskulatur nicht schnell genug das Ganze stabilisieren und koordinieren konnte. So, Muskel feuert zu spät, deswegen reißt das Kreuzband und dann sieht man von außen diese Bewegung. Auch einfach eine andere Herangehensweise, eine Frage von Timing, also eben, was war zuerst? Und ganz oft ist es eben, ja, ein verzögertes oder falsches Timing, was das Feuern von Muskeln angeht. Und das ist natürlich dann wieder beeinflusst durch stark zum Beispiel durch Ermüdung, wie wir wissen. Deswegen ist Ermüdung auch wieder so ein wichtiger Faktor, wenn es um Verletzungen geht. Weil unser Nervensystem es vielleicht nicht mehr packt, schnell genug seine Signale zu schicken.
Ermüdung ist da auf alle Fälle auch ein Faktor, der halt Timing beeinflusst, aber ist nicht auch ein Faktor, Sachen können, ein großer Faktor? Also, was ich nur mit simpel ich da, damit sagen will, ist, ich habe es schon öfter erzählt, glaube ich, bei mir in meinem Jahrgang war so ein Bodybuilder halt, also der halt einfach wirklich eine krasse Muskelgenetik hatte, aber halt kein Sportler war. Also der war halt ein Bodybuilder und hat aber gesagt, hey, ich weiß nicht, warum schaffe ich es nicht, ich hab doch alles. Habe ich schon so oft erzählt, glaube ich, gell?
Das hat vor ein paar Folgen erzählt.
Ja, genau.
Aber ich glaube, zum ersten Mal habe ich das gehört.
Echt? Ich dachte, ich habe schon öfter erzählt.
Der kam anscheinend vom Land, der Junge.
Ja, so wie ich halt auch. Also,
du kommst ja auch vom Land.
Nichts gegen Bayerisch und so weiter. Also das soll jetzt nicht despektierlich der bayerischen Sprache gegenüber sein. Ich bin selbst ein ganz stolzer Bayer. Aber das nur als kurzer Exkurs. Und bei dem war es so tatsächlich, dass der konnte halt nichts. Also egal welche Sportart, der war in keiner Sportart irgendwie begabt, sage ich jetzt mal, außer halt im Gewichte schieben. Und was ich damit nur sagen will, ist, um auch so dieses Argument, du musst einfach nur stärker werden, dann wirst du dich vermeintlich irgendwie weniger schnell belasten. Da spielt einfach Kinetik und Kinematik halt überhaupt nicht rein in diese Argumentation. Und allein deswegen kann sie nur lückenhaft sein. Also wenn du jetzt wir kennen ja alle diese Beispiele. Du hast dann einfach irgendwie sehr muskeltrainierte Menschen, die du dann zum Beispiel Basketball spielen lässt und so weiter, die aber nicht sich basketballspezifisch bewegen können. So, Also die werden.
Die haben keine Reaktivität.
Gar nichts.
Sind nicht schnell.
Nein.
Das heißt, die Muskeln, die sie haben, die können halt eigentlich nicht viel.
Die können einfach nicht viel.
Außer groß sein, gut aussehen, vermeintlich.
Ja, hoffentlich überhaupt das. Also du weißt, was ich meine. So ja. Dieses.
Und das ist ja auch
das so. Das entbehrt so viele Grundlagen.
Ja, das ist ja auch der ursprüngliche Anspruch von Functional Training war ja auch das. Mhm. So ein bisschen. So, hey, wir wollen irgendwie unser System und auch unsere Muskeln trainieren, aber wir wollen auch, dass sie irgendwie was können und so. Und eben, das ist ein bisschen tricky, auch so mit Spezifität und so weiter. Aber zu denken, dass man halt einfach nur den Muskel isoliert, trainiert, stärker macht und dieser Muskel dann auch seine tatsächliche Funktion in athletischen Kontexten verbessert.
Ja, genau.
Da steckt, glaube ich, ein Denkfehler drin, den wir noch relativ oft machen.
Ja, voll krass.
Und es ist ja ein Teil. Also ich werde meinem Basketballer zum Beispiel, so, der wird ganz isolierte Übungen bekommen, um seine Quads zu trainieren und seine Waden zu trainieren. Aber trotzdem muss ich mir Gedanken machen, wie ich das dann auch übersetze in tatsächliche Skills und in Bewegung.
Ja.
Um das Nervensystem eben auch quasi mit reinzunehmen
in diese Gleichung. Aber auch da würde ich schon das große Aber hinzufügen, das haben wir ja gerade auch erörtert, dass natürlich wird er seine Quads trainieren und seine Waden trainieren, aber er wird sie auf eine andere Art und Weise trainieren, als er sie bisher trainiert hat, beziehungsweise als er bisher Bewegungsaufgaben vermeintlich in diesen Situationen gemeistert hat. Weißt du, was ich meine? Und das ist total wichtig, weil wir werden ja alle letztendlich immer den Weg des geringsten Widerstands gehen und werden einfach halt, ich sage jetzt mal was, keine Ahnung, irgendwas Kniedominantes so absolvieren, wie wir es halt einfach bisher immer gemacht haben. Und auf einmal ist es wie in seiner Variabilität angereichert und schon hast du ein anderes Outcome.
Ja, also eben das wie die Amis sagen dann vielleicht the mechanics, so, also halt die, und ich mag es immer nicht so gern davon, Mechanik zu sprechen, ja. Weil dann eben
misleading so ein bisschen.
Denkt man wieder mechanisch, denkt ja. Wieder irgendwie zweidimensional und so weiter. Und es kann einen auf eine falsche Fährte bringen, glaube ich, im Training. Aber das, ich glaube, das, jetzt haben wir schon alle Faktoren irgendwie mal angeschnitten, die da mit reinspielen in eben Verletzungsprophylaxe. Und das ist natürlich ein komplexes Ding ist. So, du willst einmal natürlich das Gewebe an sich einfach nur strukturell resilienter machen, aber dann musst du am Ende auch irgendwie dafür sorgen, dass dein ja, dass das auch irgendwie überhaupt was bringt, dass du jetzt ganz toll resilientes Gewebe hast, zum Beispiel. Ja. Ja, auch letztens als wir über Longevity gesprochen haben, hast du ja auch gesagt, so ja, ein besseres Wort wäre Prävention. Mhm. Trainierst du mit diesem Hintergedanken so, dass du Verletzungen irgendwie verhindern willst? Ist das ein Thing in deinem Training? Oder geht es dir eher einfach darum, deine eben chronischen Sachen, die du wahrscheinlich auch durch jahrelanges Krafttraining mit entwickelt hast, zu managen?
Ja.
Das ist ja auch wieder was anderes.
Für mich ist das die erste Grundlage. Also halt chronische Sachen zu managen. Und chronische Sachen bedeuten für mich eben wirklich, meine Bewegungsvariabilität zu bereichern. Dass ich einfach Lösungen finde für Aufgaben, die ich einfach, ich sag mal, zwei Jahrzehnte lang immer gleich gelöst habe. Also wo einfach meine Bewegungsvariabilität relativ klein war und sehr, sehr eingeschränkt. Und dementsprechend letztendlich halt einfach Strukturen nicht gut genug Stress shielden konnten und dementsprechend einfach punktuell zu viel Stress abbekommen haben. Und ich finde so, das ist eigentlich so ein, das gehört ja zusammen. Du kannst das eine ja vom anderen nicht trennen. Jetzt war ich ja letzten Samstag an der Pina und habe ein paar Körbe geworfen. Und natürlich auch mit dem Hintergrund von Halliburton zum Beispiel und von meinem Achillessehnenriss auf der anderen Seite und eigentlich, also auf der linken Seite, die rechte Seite ist eigentlich die halt dauerhaft irgendwie inflamed ist, so mehr oder weniger.
Jetzt aktuell, also heute ist deine gute Seite die du mal gerissen hast, quasi?
Das war sie auch immer schon. Also auch so in der Zeit war eigentlich so, ich hatte immer eine Druckdolenz auf der rechten Seite und so weiter. So, warum ist das so? Ich weiß das schon, warum es so ist. Und versuche natürlich auch in meinem Krafttraining auch dafür was zu tun, dass letztendlich halt die Möglichkeit auf meiner rechten Struktur eine Lastumverteilung irgendwie zu generieren, dass die sich verbessert. Aber es ist halt schwer. Also Muster von Menschen irgendwie zu verändern, das ist halt einfach sackschwer.
Ja.
Und dann, da haben wir auch drüber gesprochen am Montag, heute ist Mittwoch, dass wir jetzt wieder Team Achillessehnen-Prophylaxe machen. So. Und natürlich kommt man da aus beiden Punkten. Also ich glaube, vernachlässige so ein bisschen, wie immer, den morphologischen Part. Mhm. For the sake of, ich muss erstmal das Wie verändern.
Stimmt, ansonsten, genau darüber haben wir gesprochen, ja, am Montag im Training.
Ansonsten bringt mir letztendlich halt überhaupt gar keinen Fokus auf das Morphologische. Aber es ist einfach, es ist nie das eine oder das andere, Leute.
Genau, man
das
muss halt einfach, man muss dieses Problem von zwei Fronten attackieren.
Ja.
Von daher, mach mit. Ich bin im Game. Ich mache meine Achillessehne jetzt auch wieder geil. Mhm. Geil, indem ich einfach nur sauschwer versuche, meine Waden zu loaden, mhm, und dadurch natürlich auch die Sehne. Und auf der anderen Seite werde ich aber auch Sachen machen, die meine Bewegungsmuster und gewisse Skills trainieren, wie zum Beispiel Kokontraktionen durch die hintere Kette, also Hamstrings mit Waden zusammen verbinden. Und das aber auch mit sehr niedrig beladenen Bewegungen oder gar nicht beladenen Bewegungen machen, wo ich tatsächlich an den Bewegungsoptionen von meinem Sprunggelenk und Fuß arbeite. Mhm. Also das sind so drei Ausprägungen, die das jetzt bei mir haben wird. Mhm. So, und alle haben natürlich irgendwie ein leicht unterschiedliches Ziel. So auf dem Spektrum, das ist eigentlich kein Spektrum, aber so von der Kinematik hin zur Kinetik mehr, mhm, wenn du so willst. Mhm. Und ich glaube, so sollte man eigentlich immer vorgehen.
Ja.
Also die Diskussion haben wir auch schon immer wieder in der Vergangenheit mit irgendwelchen Leuten geführt.
Ja.
So, die halt irgendwie immer anzweifeln, dass das, wie man sich bewegt, irgendwie wichtig sei. Und es ist immer so, und da eben, wenn dann das Argument ist, ja, die Art und Weise, wie du dich bewegst, ist nicht so wichtig. Das Wichtige ist das Load Management. Dann bin ich ja immer so, okay, du hast wenig verstanden, meiner Meinung nach, weil wie dein System Load managt. So, wie managt dein System denn Load? Ja. Intern. Es geht um intern.
Ja.
Eben eine externe Kraft kann wirken, aber wie geht dein System intern mit dieser Kraft um? Naja, durch Bewegung. Mhm. Durch die Art und Weise, wie es sich bewegt. Durch die Art und Weise, wie dein Muskel lang wird und dann wieder kontrahiert. Durch die Art und Weise, wie deine Gelenke rotieren oder auch nicht rotieren und so weiter. Also zu denken, Load Management ist einfach nur Trainingsplanung und ich verbessere dein Load Management, indem du einen Satz weniger trainierst diese Woche oder so. Das ist halt sehr kurzsichtig.
Ja, absolut. Weißt du, ich glaube, die Schwierigkeit, die wir da auch immer haben, von dem her fallen Leute auch immer wieder auf diese Strategie zurück, ist, dass Menschen was Neues beizubringen, ist einfach das Schwerste überhaupt. Wenn du einfach immer bei der Strategie bleibst, die du halt hast, die du vermeintlich in Anführungsstrichen kannst, und können ist in großen Anführungsstrichen.
Bewegungsstrategien verändern ist nicht einfach, ja.
Dann bist du halt einfach, du bist eigentlich safe. So, du machst halt das, was du vermeintlich kannst und hast auch nicht viele Widerstände zu überwinden. Und Widerstände meine ich tatsächlich wirklich morphologische Widerstände, aber auch zentralnervöse, auch wirklich proaktive, weil alles, was du gerade beschrieben hast, du brauchst so eine große Awareness und du brauchst so einen großen Intent, um überhaupt Strategien zu verändern. Weil ansonsten bleibt dein System in der gewohnten Strategie, ist ja vollkommen klar.
Aber das Geile da ist ja auch, also gerade eben Intention und die Sache richtig machen. Mir fallen da jetzt zum Beispiel gerade so Drills ein, wo Leute halt dann anfangen, irgendwie abzuzittern, die normalerweise irgendwie, keine Ahnung, 200 Kilo RDLs machen und dann bringst du sie aber in eine gewisse Position, nur mit Körpergewicht, und sie sind völlig überfordert mit dieser Position, fangen an zu zittern. Mhm. Das sind halt so die Sachen, wenn man das mit einer richtigen Intention macht, dann lernt dein Nervensystem tatsächlich neue Strategien lernen. Und das geht nicht einher mit viel Ermüdung, was ja eigentlich total geil ist, weil dann hast du einen Faktor, mit dem du das Load-Management von den Menschen beeinflussen kannst, durch neue Bewegungsstrategien. Und das kostet deinen Körper aber nicht viele Regenerationskapazitäten. Was ziemlich cool ist, gerade in der Arbeit mit Athleten, denen du nicht noch mehr Trainingsvolumen draufballern kannst, sondern wo du das Volumen wahrscheinlich eher reduzieren solltest. Aber ja, dafür brauchst du natürlich dann Skills im Coaching. Weil, wie du gesagt hast, Bewegungsstrategien verändern und dafür zu sorgen, dass das Nervensystem von jemandem eine neue Strategie lernt, das ist nicht so leicht wie 5 Kilo mehr auf die Hantel zu packen fürs Wadenheben.
Ja, und das ist auch so, also auch so seitens jetzt nicht des Coaches, sondern des Coachees. Also du hast einen Athleten und wie viel Körner kann dieser Athlet darauf verwenden, dass er dir wirklich vertraut, dass sowas, was vermeintlich so einen Low Impact hat, aufs System wirklich einen Erfolg bringt?
Ja, da brauchst du Vertrauen. Ja. Also, da muss ich gerade an die Kaddel denken, Shoutout, die halt einfach eine der besten Crossfitterinnen der Welt ist. Und dann erkläre ich ihr, hey, du musst jetzt erstmal lernen, wie du dein Knie beugst. Ja. So. Und zwar mit einem Drill, wo du einfach nur rumstehst und einfach nur dein Knie beugst.
Oh ja, genau das.
So, die halt normalerweise Gewichte durch die Gegend schmeißt vom anderen Stern. Mhm. So, ja, da brauchst du Buy-in und da musst du es natürlich auch irgendwie gut coachen und gut tunen, damit es überhaupt passieren kann. Und weißt du, was, glaube ich, ein großes Problem ist, warum dieser Bereich immer noch so klein ist, glaube ich? Also so dieser Bereich von, hey, wir kümmern uns um das Wie und bringen dir neue Bewegungsstrategien bei, statt dich einfach nur in deinen vorhandenen Kompensationen stärker zu machen. Das ist ja dann so die andere Seite. Weil du es nicht so leicht tracken kannst.
Ja, natürlich.
Weil du es nicht messbar machen kannst. Ja. Ich habe mir, als ich gestern so ein bisschen über das Thema nachgedacht habe, habe ich ein Einstein-Zitat rausgesucht. Einstein hat mal gesagt, nicht alles, was zählt, kann man zählen. Und nicht alles, was man zählen kann, zählt. Mhm. Und ich glaube, das bringt so ein bisschen auf den Punkt, so dieses Problem, warum das nicht so gesehen wird und warum auch gerade Leute, die sehr evidenzbasiert sind, mit denen wir immer wieder in Diskussion gekommen sind, wo wir immer wieder angeeckt haben, eben mit unserer Philosophie im Hinblick auf diese Sache. So, ja. Das kannst du nicht zählen, aber es zählt auf jeden Fall für einen Athleten, wie er mit Load umgeht. Mhm. So, eben. Wie beugst du dein Knie, actually? Machst du es kompensatorisch? Kannst du es mit relativen Bewegungen machen? Oder. Das beeinflusst die Art und Weise, wie dein Knie mit der Last umgeht, die sowieso durchfließt. So, das können wir nicht verhindern. Mhm. Außer du, keine Ahnung, hörst auf mit deinem Sport so ungefähr.
Oder halt begradigst halt dein Knie und beugst es nicht mehr.
Genau.
Ja, es ist so spannend und auch so schön und so, also so runtergebrochen ist es auch wieder so grundsätzlich so philosophisch einfach.
Ja, philosophisch.
Ich doch. Ist es.
Am Ende sind es halt auch einfach physiologische Grundprinzipien.
Ja. Aber
weißt du, viele von den Sachen, die wir sagen, werden ja auch immer so aufgegriffen und Leute geben uns ja auch das Feedback, oh ja, ihr seid so philosophisch und so weiter. Und ja, ich weiß total, was ihr meint und wir lieben das ja auch. Aber am Ende, diese philosophischen Sachen, die vielleicht irgendwie esoterisch klingen, so, die sind ja, basieren ja alle auf harten physiologischen Grundprinzipien. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Das ist ja kein Hokuspokus.
So. Was ich damit nur meine, ist ja einfach so der Versuch, diese unterschiedlichen Anschauungen herauszustellen, damit man sie begreifbar macht. Das meine ich damit. Das ist dieser vermeintliche aufklärende Ansatz, nenne ich es mal so, lieber als philosophisch.
Ja. Ich habe nur eine Definition aufgeschrieben, also die habe ich mir dann selber überlegt, für Verletzungsprävention. Verletzungsprävention ist gleich sinnvolle Bewegungen und Positionen in einem kontrollierten Umfeld trainieren, unter signifikanter progressiver Last, um das System auf die chaotischen Gegebenheiten des Sports vorzubereiten.
Sag nochmal, das in einem kontrollierten Umfeld, hast du gesagt, ja?
Mhm. Sinnvolle Bewegungen und Positionen in einem kontrollierten Umfeld trainieren, unter eben signifikanter progressiver Last, um das System auf die chaotischen Gegebenheiten des Sports vorzubereiten.
Ich würde wahrscheinlich kontrolliert mit bewusst strukturiert oder so austauschen. Also ich weiß, du wolltest kontrolliert und chaotisch irgendwie gegenüberstellen. So.
Mhm.
Oder man addiert von uns bewusst kontrolliert. Weißt du, was ich meine? Also so, es geht nicht nur darum, dass man einfach kontrolliert ist gleich total rigide oder fehlerfrei. Du weißt, was ich meine?
Nee, gar nicht. Also kontrolliert kann ja bedeuten, du kannst das Chaos-Spektrum
ganz genau
aufmachen oder schließen.
Ja, aber das ist so.
Sehr geschlossenes Chaos-Spektrum wäre, mach Wadenheben im Sitzen.
Genau.
Ein bisschen chaotischer wäre, mach, keine Ahnung, Skater-Jumps, irgendwas Reaktives. Mhm. So, noch kann man auch alles immer noch chaotischer machen und am Ende vom Chaos-Spektrum ist dann halt, keine Ahnung, Basketball spielen. So.
Mit vielleicht Gegnern. Würde ich da auch das Wort eben
Ermüdung
strukturiert
und Sachen.
Bewusst, intentional, sowas würde ich vielleicht noch irgendwie mit reinmixen. Ansonsten finde ich es sehr gut.
Danke.
Bitte. Ich glaube, das Wort intentional, das muss irgendwo noch mit rein. Egal.
Always be intentional.
Du weißt, was ich meine.
So halt.
Ja.
Kenne ich auch gut, den Satz. Was auch nicht untergehen darf, by the way, weil jetzt haben wir viel über so Bewegungsvariabilität gesprochen, das Wie und dass man eben auch irgendwie das Nervensystem beachten muss und so weiter. Ich glaube, ein sehr, sehr großer und simpler Faktor, den man gut beeinflussen kann, um Verletzungen vorzubeugen, ist einfach deine Fitness trainieren, also dein Cardio. Weil wenn du langsamer ermüdest oder insgesamt einfach nicht so sehr ermüdest, dann beeinflusst du schon mal einen riesigen Faktor auf eine positive Art und Weise, der eben oft ausschlaggebend für Verletzungen ist. Mhm. Weil wenn dein Nervensystem in Minute 70 nicht mehr so schnell feuert, dann steigt deine Chance, dich zu verletzen. Wenn es aber erst
70, noch 90... Was spielst du für Sportarten jetzt auf einmal?
Ich bin jetzt Fußballer gerade. Ja, ich bin jetzt David Beckham, bin ich gerade.
Das ist ja crazy.
Aber wenn du halt, keine Ahnung, irgendwann dein kardiovaskuläres System einfach so trainierst, dass du halt erst ab Minute 90 so richtig ermüdest, dann ist die Chance wahrscheinlich auch geringer, dass du dich verletzt und so weiter. Mit allen, und es gibt auch Faktoren, die können wir nicht beeinflussen, Genetik zum Beispiel, aber wir können ganz schön viele Faktoren beeinflussen von Menschen und Athleten. Also auch Lifestyle-Faktoren, Regeneration, Schlaf, Ernährung, spielt natürlich alles immer eine Rolle, so, nur dass wir das auch mal gesagt haben.
Gut, dass du es sagst, sehr, natürlich eigentlich nur, aber man muss es natürlich schon auch beifügen.
Ja, total. Also eben, ich hatte gestern Erstgespräch und Anamnese mit diesem jungen Profibasketballer. Natürlich musste ich den fragen, wie er sich ernährt, wie er schläft, wie seine Recovery ist und so weiter. Er meinte auch so, er ist halt immer so im Arsch nach dem Training. Also sobald das Training aus ist, ist er halt einfach fertig. Und dann habe ich mich gefragt, so, das kann doch nicht sein, ich bin doch noch so jung und so weiter und Meinst du, das wird irgendwie mal besser, so ungefähr? Ich so, ja, natürlich kannst du, habe ich ihm das einfach so bildlich erklärt, so du kannst deine Kapazität durch Training nach oben bringen und dann hast du einfach mehr, aus dem du schöpfen kannst und dann wirst du wahrscheinlich am Ende von der Trainingssession nicht mehr ganz so im Arsch sein. Und genau darum geht's. Das macht Athletiktraining am Ende. Hoffentlich. Also, ja.
Ja.
Hoffentlich. Und das ist dann eben auch, und das ist ja das Schöne, das ist dann automatisch auch präventiv, dieses Training. Das heißt, es ist ein Training, was dich besser performen lässt. Du hast bessere Ausdauer. Natürlich kannst du dann besser performen. Und es ist automatisch auch verletzungspräventiv. Das heißt, diese Dinge, die sollte man auch nicht getrennt voneinander behandeln. Also so, eben für mich ist Gesundheitstraining für den Athleten genau das gleiche wie Performance-Training. So, it's same, same. Ich mache nicht erst ein Präventionstraining und dann mache ich ein Performance-Training. So, das ist alles das Gleiche. Mhm. Und ich glaube, das ist jetzt auch rausgekommen in dem ganzen Gespräch, wie wir über diese Themen nachdenken.
Ja, im Grunde genommen ist es doch Kapazitäten in allen Bereichen erhöhen, die wir gerade besprochen haben, oder?
Ja.
Und dass wir einfach halt uns klar werden müssen darüber, dass es halt eben nicht nur ein Bereich ist, also nicht nur ein morphologischer, sondern dass es einfach alle Bereiche müssen in ihren Kapazitäten angereichert werden und dann ist quasi die Möglichkeit da, vermeintlich einen gewissen Anteil von Verletzungsprävention irgendwie geleistet zu haben.
Ist auch so schön anknüpfend an die letzte Folge, Selbstorganisation. Das System wird etwas benutzen, wenn es ihm zur Verfügung steht. Mhm. Und alles, was wir machen, ist dem System quasi hier gewisse Dinge zur Verfügung stellen, mehr kardiovaskuläre Fitness, hier nimm, mehr potenzielle Muskelkraft, hier nimm das, mehr potenzielle Reaktivität, nimm das. Das gibt man dem System und am Ende wird sich selbst organisieren, eben unter diesen ganzen Gegebenheiten, den Anforderungen des Sports und so weiter und so weiter. Und das ist, glaube ich, ein sinnvolles Bild, dass wir einfach versuchen, die nicht die Gefäße des Lebens, sondern die Gefäße der sportlichen Performance, die auch gleichzeitig die Gefäße des Lebens sind, da gibt es große Überschneidungen natürlich, dass man diese Gefäße einfach auffüllt und nicht nur die Gefäße auffüllt, sondern die Gefäße sogar größer macht. Das macht man mit gutem Training. Und falls ihr euer Proteingefäß richtig auffüllen wollt, dann würde ich euch Elite Sports Nutrition aka ESN ans Herz legen. Mit dem Code MTMT spart ihr immer den maximalen Rabatt. Sagt bitte was zur Überleitung.
Was?
Ich habe einen neuen Lieblings-Isoclear-Geschmack. Mango Peach Eistee. Ich habe letztens war ich mal wieder auf der Seite und habe gesehen, wieso habe ich das noch nie probiert? Goated. Mango Peach Eistee Isoclear, beste. Was ist dein aktuelles Lieblings-Whey?
Whey?
Oder Isoclear ist ja auch Whey.
Whey, also ist das Geschmacksneutrale?
Ja, da haben wir auch wieder zwei Säcke bestellt.
So lecker. Und das halt einfach in so eine Eiweißmilch, also einfach normale, eine fette, richtige fette Kuhmilch. Manchmal tue ich mir auch noch einen Schuss Sahne rein und dann halt einfach nur diesen
Milch, Sahne und extra Whey. So ein geiler Mix.
Ja, aber es ist richtig lecker. Also es ist so gut. Schmeckt halt einfach wie so eine fette, fette Milch.
Und das Schöne ist, für alle, die nicht an Süßstoff glauben,
genau.
Gibt es halt auch ein sinnvolles Eiweißpulver.
Es ist so lecker. Es ist wirklich lecker. Aber speaking about Isoclear, das ganz normale Orange Punch heißt es, glaube ich.
Oder es heißt anders.
Orange. Vielleicht heißt es auch nur Oriental Punch.
Fresh Orange.
Fresh Orange Punch heißt Oriental.
Oriental Fresh Orange Punch. Warum ist die Orange orientalisch?
Es ist sie nicht. Fresh Orange. Und das quasi wirklich, also auch in diesem Gefäß hier, in diesem Dingsbums-Shaker.
Du hast schon wieder welche geklaut. Ja. Es sind nur zwei hier.
Ja,
lass die im Büro. Ich hau dir eine. Kannst dir deinen eigenen bestellen.
Vielleicht habe ich noch einen, das kann schon sein, oder zwei. Ihr müsst wissen, in allen meinen Büros habe ich einen, um mir quasi halt so eine Orangen-Limo machen zu können. Weil jetzt gerade, ich habe glaube ich letzte Woche erzählt, dass ich mir so eine Cola-Limo gemacht habe. Aber jetzt mache ich gerade eben mit diesem Fresh Orange. Dann habe ich noch so ein bisschen Grapefruit-Limo. Dann lasse ich das erstmal so richtig kalt werden, dass es schon so Eiskristalle hat. Und das schütte ich dann eben wieder mit so einem richtig sprudeligen Mineralwasser auf. Ah, köstlich. I love it. So gut.
Yum, 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 yum.
Wirklich gut. Ja, schön war's. Es war ein tolles Gespräch, wie ich fand.
Ich fand's auch echt schön. So. Und ich freue mich schon auf mein verletzungspräventives Training heute Mittag. Weil ich befinde mich gerade in der Deload-Phase. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal so ein Actual Deload gemacht habe, aber ich habe ja vorhin gesagt, man muss die Signale ernst nehmen, die einem der Körper schickt. Mhm. Als Athleten kennens, ist man sehr, sehr gut darin, diese Signale zu ignorieren. So wie auch ich. Aber jetzt war ich so, okay, alles klar. Ich höre jetzt mal auf mein System. Deloade mich und deloaden bedeutet für mich, dass ich einfach spezifische Körperpflege betreibe. Und am Montag hat es mich noch irgendwie abgefuckt, aber jetzt habe ich jetzt Bock drauf. Sogar auf meine dummen Wadenheber, meine dummen Pronationsdrills, meine dummen Foamroller Bridges, meine dummen ISOs und so. Geil. Ja. Ihr unterstützt uns und alles, was wir machen, wenn ihr unsere Codes verwendet, egal ob es bei Löwenanteil ist oder bei ESN. Oder auch bei Vivo Barefoot, da haben wir, kriegt ihr 20% mit Code MTMT.
Schwer.
Shoutout an euch alle. Kommentiert mal rein in die Kommentare, ob euch die Folge gefallen hat. Wenn ihr jetzt noch zuhört und ihr habt noch nicht den Podcast bewertet, dann wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt, um uns eine geile 5-Sterne-Bewertung hier zu lassen. Wir sind ganz kurz vor den 1000 Bewertungen auf Spotify. Das würde mich riesig freuen. Wir haben dieses Jahr vor ein paar Wochen oder Monaten schon die 10.000 Abonnenten geknackt. Supergeil. Also, ja, danke für euren kontinuierlichen Support und wir hören uns nächste Woche wieder. Okay. Bye. Tschüss.